Lockcaster.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Breaking News Ausgabe von Evil Ed. Heute zu einem sehr aktuellen Thema, das bestimmt jeder mittlerweile mitbekommen hat. Der legendäre Tanz der Teufel wurde von der Beschlagnahmeliste gestrichen.
Echt jetzt?
Unfassbar.
Groovy. Ja, was haltet ihr denn von der Aufhebung dieser Beschlagnahmung?
Negativ kann ich das natürlich nicht sehen, ganz klar. Es ist im Endeffekt ist es so ein Zeichen der Zeit, ne? Weil so langsam hat man ja auch bei den Institutionen kapiert, dass diese gesamte Verbotstaktik nun gar nichts bringt, weil die Leute sich die Filme ja sowieso irgendwo aus dem Ausland besorgen können. Und es ist zwar schön für uns, wenn man sagen kann, mein Gott, wir haben es dann tatsächlich doch noch miterlebt und wir können den Film demnächst dann irgendwann bei ProSieben oder bei Arte, ich vermute sogar eher bei Arte, in einer ungeschnittenen Fassung im Fernsehen sehen, wenn man Glück haben. So richtig, dass das jetzt irgendwas Weltbewegendes ist, nö, sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so.
Das sehe ich allerdings ähnlich, weil ich meine, Tanz der Teufel ist zu Recht ein Kultfilm, muss man sagen, aber es ist auch so, dass wenn man den Film wirklich mal mit Verstand schaut, also die Beschlagnahmung ist eigentlich für heutige Verhältnisse ein Witz, die war auch schon vor 10 Jahren ein Witz. Weil so hart, wie der Film immer geredet wird, finde ich ihn gar nicht. Er hat seine Schockmomente, klar, er hat auch derbe Effekte, aber das ist nichts, was man nicht vor 10 Jahren schon im Kino hätte sehen können. Und deswegen finde ich den Schritt zwar gut, muss aber auch sagen, es überrascht mich nicht wirklich, weil das war ein Film, da war klar, dass der irgendwann freigegeben wird. Punkt 1 ist natürlich, wie ich gesagt habe, er ist nicht so hart, wie er immer gemacht wird. Das ist halt dieser Mythos, der sich aufgebaut hat über die Jahre durch die Beschlagnahmung, auch von gekürzten Fassungen teilweise. Und ich weiß nicht, meiner Meinung nach hätten es auch ganz andere Filme da schon längst verdient, vom Index zu kommen. Es kommt halt immer aufs Marketing an. Hier ist es ja ganz klar die Sache, dass Sony sagt, wir wollen das Ding vermarkten, weil gerade die neue Serie anläuft und die wird gut angenommen. Da war das einfach nur ein logischer Schritt, der mich wenig überrascht, obwohl ich es auch ein Stück weit gut finde.
Ja, vor allen Dingen hatte ich es nicht von Sony erwartet. Jetzt mal ganz ehrlich, weil Sony ist eine große Firma. Das könnte vielleicht dann was bewirken, dass dann andere große Firmen, wie zum Beispiel Warner, dann auch sagt, Mensch, wir haben auch noch ein paar Filme auf der bösen Liste. Lass uns die auch mal runterholen.
Vor allem Paramount mit Freitag 3 ja auch noch. 3 ist ja auch schon drunter, dank XT. Aber was ist mit Freitag 4?
Den werden sie wahrscheinlich, also ich denke mal, dann wird da natürlich jetzt eine Welle losschlagen, weil ich denke auch, dass solche Filme dann in näherer Zukunft vielleicht auch eine Freigabe kriegen.
So, dass am Ende von der ganzen Aktion, also wir werden jetzt das nächste Jahr, werden wir dann mit Nachrichten zugeschmissen, ist runter von der Liste. Und die Einzelnen, die dann draufbleiben werden, ist dann eben noch Maniac,
ne? Ja, der neue Maniac, ne?
Nein, der alte.
Nur ich glaube auch eher, dass der neue noch, weil das noch eine aktuelle Beschlagnahme ist, dass die eher bleibt. Solche Sachen oder Spit on Your Grave und so, dass das eher bleiben wird. Ich denke, dass die alten Filme so nach und nach alle purzeln. Und der alte Maniac ist im Endeffekt, wenn man ihn so betrachtet, ja auch nicht gewaltverherrlichen.
Der alte Maniac hat die Szene, wo der dicke, fette Joe Spinell auf der Prostituierten rumrutscht, der das Messer in den Bauch rutscht und die vögelt, während sie stirbt. Also ich finde diese Szene immer noch sehr bemerkenswert.
Das ist eine Szene, die, wenn ich die wie heute sehe, ich habe da Gänsehaut bei der Szene, weil die ist so in die Länge gezogen und die packt einen richtig in der Seele, sag ich mal, wenn man das sieht.
Aber wenn du dieses schleimige, schmierige Gesicht von Spinell währenddessen auch siehst und in diesem Gesicht all das lesen kannst, was der gerade empfindet. Also die Szene, die Sequenz ist so brutal, dass es da mit der Freigabe daran
hapert. Weiß ich nicht, weil die Szene ist nicht positiv dargestellt. Das ist ja immer auch so ein Problem für die Zensoren, es ist ja keine Gewaltverherrlichung. In diesem Fall findest du die Gewalt ja wirklich abstoßend. Und es kann sein, dass er dadurch irgendwann durchrutscht.
Es ist aber gesetzwidrig.
Ja.
Weil es geht in den Nekrophilie-Bereich rein.
Richtig. Ja, okay.
Am Ende dieser Sequenz. Also da, wie gesagt, also ich nehme da gerne Wetten an, aber Maniac wird draufbleiben und I Spit on Your Grave wird draufbleiben, weil keiner versteht, dass diese einstündig ausgewaltete Vergewaltigung nötig ist, um den Film eigentlich zu motivieren.
Ich finde, das, was hinterher kommt, ist auch nicht unbedingt harmlos.
Ja, aber ich sage aber,
ohne diese Szene ist der Film nichts wert. Also ich meine, wir haben die natürlich alle hier in der ungeschnittenen Fassung, ist ja klar. Ne? Und ich sag mal, für uns ist das vielleicht auch nicht so was Besonderes, vom Feeling her, zu sehen, ein Film ist jetzt nicht mehr auf Liste B oder kann frei verkauft werden, weil wir haben die Dinger sowieso. Interessant ja. wird's für die Leute, die eben nicht so Freaks sind wie wir und die jetzt die Möglichkeit haben, solche Klassiker dann auch mal ungeschnitten genießen zu können.
Wobei im Endeffekt ja seit Internet und Versandhäusern das eh kein großes Problem mehr ist. Ich meine,
ja, aber das betrifft ja meist nicht die Freaks, nicht die Normalos, sondern die Freaks. Die Freaks kaufen sich die Dinger in Österreich, in UK, sonst wo. Und die Normalos, die rennen ihren Saturn, sehen auf dem Grabbeltisch Tanz der Teufel mit einer FSK 18 und denken cool.
Oder 16.
Und denken cool. Ne, und greifen dann zu, haben eine geschnittene Fassung und denken dann einfach, der Film ist so, weil sie sich da gar keine Gedanken drüber machen.
Ja, sicher.
Also klar, für einige Leute wird das ein Vorteil sein. Wie gesagt, negativ sehe ich das natürlich auch nicht, logisch. Ne? Nur ich sehe auch den Gedanken dahinter, dass es wirklich eine Marketingstrategie ist jetzt von Sony, um wirklich Ash vs. Evil Dead groß vermarkten zu können. Denn sonst hätte sich der Ankauf der Rechte für Deutschland nicht gelohnt.
Das ist ja auch legitim, dass sie das jetzt machen. Ich finde es gut, dass sich jetzt ein Major-Label hingesetzt hat und das macht. Und wie gesagt, im nächsten Jahr werden wir sicherlich, also Halloween 2 und solche Sachen, sagen bald Winke Winke von der Liste und stehen mit dem FSK 16 definitiv im Kaufhaus. Ja.
Also ich denke es macht auch einen Unterschied für den Antrag, also den Gedankengang habe ich jetzt, ob jetzt Sony hingeht und das macht oder ob so ein Label wie Laser Paradise XT oder sonst wer hingeht. Ich denke, Sony hat viel größere Chancen, dass sie einfach sagen, okay, ihr seid Sony, bitteschön, ihr habt eure Freigabe.
Sagen wir es mal so, der erste Stein ist mit Texas Chainsaw Massacre voriges Jahr gefallen und der ist auch mit einem Grund, dass Sony sich das getraut hat, da bin ich mir ganz sicher, dass die das auch verfolgt haben und gesagt haben, ja okay, wir haben tatsächlich eine Chance, eine Aussicht auf einen Gewinn. Ja. Und jetzt, da Sony jetzt dahinter steckt, klar werden da jetzt andere Firmen aussagen, ja komm, wenn Sony das kann, können wir das auch.
Also die werden sich jetzt gar nicht retten können vor Gericht, wahrscheinlich mehr. Ne, Freitag 3 war ja nun auch Texas Chainsaw 2, das hatte mich sehr gewundert.
Ich glaube, das Filmverbot als solches wird irgendwann
vorgesehen. Das hoffe ich.
Davon rede ich seit Jahren.
Weil ich wohne ja jetzt nahe der holländischen Grenze und ich kenne ja den holländischen Heimkinomarkt. Und ich habe immer gesagt, die Holländer machen es eigentlich richtig. Weil die sagen, wir haben eine Maximalfreigabe, die vergeben wir und es wird nicht geschnitten, weil Filme lassen wir unangetastet. Richtig. Jetzt ist es in Holland 16, das ist vielleicht ein bisschen niedrig für manche Filme. Die akzeptieren es so, wie es ist und das finde ich richtig.
Entschuldige, wenn man sich konsequent an die Altersfreigaben halten würde, dann wäre ein FSK 16 als Maximum auch durchaus okay. Weil wenn wir mal jetzt zurückdenken, auch an uns alle, wer hat sich denn mit 16 noch vorschreiben lassen, was er zu gucken hat?
Niemand.
Und das macht heute auch keiner mehr.
Da bin ich dann auch auf diverse Filmbörsen und Flohmärkte gegangen und habe da meine Uncut-Tapes gekriegt. Ne? Also da hat mich keiner gefragt, bist du 18? Da hieß es nur 25 Mark, bitteschön.
Ja.
Ne? So,
ja, natürlich.
Und ich finde einfach, wir sollten es in Deutschland so handhaben, dass wir sagen, FSK 18 schön und gut, kann man aber dann als Maximalfreigabe vergeben. Ja. Ich finde, also wir sind in der Zeit, ich finde der ganze Mythos Beschlagnahmung, Indizierung ist tot, weil den gab es mal in den 80ern und 90ern.
Ja.
Und es ist einfach... Was schön ist, es gibt keinen Mythos mehr. Gerade bei Tanz der Teufel fand ich, der Film hat viel von seinem Mythos gezehrt und gelebt.
Ja.
Weil das hieß ja immer, oh, Tanz der Teufel, der ist ganz böse. Also als ich den, wann war es, vor, lass es mal 16 Jahre her sein, da war ich 15, da habe ich das erste Mal auf VHS Uncut in die Finger gekriegt aus den Niederlanden und ich habe mich damals schon gefragt, warum dieses ganze Geschiss, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Voodoo gesehen und was weiß ich nicht was und dagegen ist Tanz der Teufel natürlich gar nichts, also vom Herd,
Moment, da muss ich jetzt mal zwischengehen, da muss man natürlich auch aus der Zeit sehen, wo der Film veröffentlicht worden ist. Also als ich das erste Mal von dem Film gehört habe, das war schon 82, da war er gerade draußen, da habe ich dann in der Fangoria gelesen. Ich habe damals schon Fangoria gelesen, sagen wir es mal so. Und jetzt hat ja dann noch fast 2 Jahre gedauert, bis er dann hier nach Deutschland kam. Aber der kam ja hier in Deutschland gleichzeitig auf Video raus und und im Kino. Also wir sind, bevor wir ins Kino gegangen sind, sind wir alle mit allem Mann erst in die Videothek, haben den vorbestellten Evil Dead abgeholt, haben die Kassette mitgehabt, als wir ins Kino gegangen sind.
Auch nicht schlecht.
Ne? So, und wir kannten ja dann bis dahin auch die Fotos, die im Fangoria waren, die übrigens damals noch nicht unbedingt die Splatter-Fotos und Behind-the-Scenes-Fotos veröffentlicht hatten. Die hatten auch diese typischen Werbebilder, die man kannte. Und viel mehr hast du von dem Film noch gar nicht gesehen gehabt. Und wenn du den dann im Kino siehst, der haut dich schon ganz schön um, wenn du den das erste Mal siehst. Weil du wirst von der Kreativität, von der Machart, wirst du ja schon so erschlagen. Die erste Stunde bringt dich ja schon schön in die Atmosphäre rein. Und wenn der dann brutal und witzig gleichzeitig wird, das ist schon überraschend gewesen. Also... Doch, muss also ich sagen.
Für mich ist es aber insofern schwierig, weil ich komme ja aus einer anderen Generation. Ich habe ja diese Filme im Kino nicht erleben können. Als Evil Dead in mein Leben trat, habe ich natürlich schon ganz andere Produktionen gesehen. Und da war Evil Dead für mich einfach nicht mehr so beeindruckend, wie er vielleicht für die Leute ist und war, die damals dabei waren. Aber ich denke, das...
Victor, du vergisst da eine Kleinigkeit. Ich habe Evil Dead 1984 im Februar im Kino gesehen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich Filme wie Cannibal Holocaust, die ganzen Fulcis und den ganzen Kram auch schon im Kino gesehen. Das ist es nicht. Es ist schon ein anderes Erlebnis, ob du diesen Film in dem Kino siehst, zum ersten Mal, oder ob du den natürlich auf einer Kassette da irgendwo reinschmeißt und mal an einem Abend mitguckst.
Ja, das meine ich. Das meine ich doch, weil ich habe dieses Feeling nicht bei dem Film. Ich war damals nicht dabei. Für mich ist es...
Eben, aber du hast dieses Feeling auch nicht bei den Fulcis.
Ja, aber die Fulcis haben mich aus einem anderen Grund beeindruckt, weil die haben mich atmosphärisch mehr gepackt. Das mag aber auch an natürlich ist ein anderes Genre. So ein Voodoo ist ein Zombie-Film. Ist natürlich die Grundstimmung eine andere. Ein Tanz der Teufel ist für mich ein Fun-Splatter, ähnlich wie ein Braindead, der ein paar Jahre später kam oder wie ähnliches. Und ich bin, abgesehen von Troma, jetzt kein Fun-Splatter-Freund, muss ich sagen. Also ich finde... Fun Splatter kann Spaß machen. Tanz der Teufel, also Evil Dead, ist für mich auch durchaus ein unterhaltsamer Film, streckenweise. Aber er erreicht bei mir nie den Status, den er bei anderen hat. Also für mich ist er ein mittelprächtiger Trasher, der zwischen ganz vielen anderen Produktionen steht. Das ist aber nur meine Meinung und damit ecke ich auch häufiger an, aber dessen bin ich mir bewusst. Aber so ist einfach meine Meinung von diesem Film.
Also ich muss sagen, bei Tanz der Teufel, also ich weiß noch, wie er auf Video rauskam. Da war ich, also wenn das 84 war, war ich 9. Meine Eltern haben sich den geholt und gesagt, so, du gehst auf dein Zimmer, wir gucken diesen Film. Habe dann 90 oder 80 Minuten auf meinem Zimmer verweilt, ehe sie dann endlich wieder das Wohnzimmer geöffnet haben und meinten, boah, das war aber hart. Also, also das war ja ein ganz schlimmer Film. Und ich habe natürlich mit 9 dann schon, weil ich schon da quasi Horrorfan war, nur eben natürlich bei den harmlosen Sachen, immer nachgefragt, was ist denn da passiert? Und wollten sie mir auch nicht so sagen. Und als ich 13 war, war ich dann beim Kumpel und der hatte halt eine Videokassette auf dem Schulhof ergattert, auf der waren Tanz der Teufel 2 und Freitag 6. Das war also mein Start mit Jason. Darüber habe ich ja oder schreibe ich ja derzeit noch. Und ich habe mir natürlich auch Tanz der Teufel 2 die gekürzte angeguckt. War mittelschwer entsetzt aufgrund der Schnitte, dass da eben gar nichts war und habe mir dann aus dem Videoschrank meiner Eltern mit 13 Tanz der Teufel geholt und mir den angeguckt. Und ich muss sagen, ich fand es auch nicht schlimm hart, weil ich habe zu der Zeit eben dann angefangen, Splatterfilme zu gucken. Also natürlich hat er ein paar, also das Augenausdrücken fand ich schon recht saftig, wenn auch schlecht getrickst. Oh. Was mich bei dem Film beeindruckt hat, war tatsächlich die Atmosphäre. Und war also auch das, da habe ich mich also damals schon gefragt, wie sie es gemacht haben und später noch viel mehr, nachdem ich hörte, was der Film gekostet hat, weil die hatten ja kein Budget im Grunde. Die unfassbaren Kamerafahrten durch den Wald, zum Beispiel, wenn das nicht sichtbare Monster sie verfolgt und solche Sachen, das hat mich schwer beeindruckt. Und wie gesagt, wenn man weiß, dass der Film mit $50,000 Budget auskommen musste, ist das umso beeindruckender. Und deswegen ist dieser Film ein absoluter Wegweiser und er muss freigegeben werden. Und ich empfand ihn mit 13 eben auch zwar recht saftig an ein, zwei Stellen, aber auch nicht so, dass ich sagen muss, oh, war das jetzt schrecklich schlimm.
Nee, der ist ja auch nicht auf Schock.
Nein, aber ich war 13.
Aufgebaut. Auf Brutalität. So ja, natürlich. Ne, also aber dieser Film macht es ja nicht so, ist ja kein Cannibal Holocaust.
Nein, sicher nicht. Cannibal Holocaust hat mich wesentlich mehr geschockt.
Eben. Er arbeitet ja mit ganz anderen Mitteln. Und ich meine, das einzige Mal, wo er schockiert, das sind zwei Szenen, die wirklich shocking sind. Das ist einmal der Bleistift als solches. Weil wenn der im Kino kommt, der haut dich um. Wenn dieser Bleistift in die Ferse geht, weil das kannst du nachvollziehen. Das ist so ein Schmerz, den kannst du auch nachvollziehen.
Das tut beim Zugucken allerdings weh. Ja, das muss ich sagen.
Genau, so. Und dann eben die Vergewaltigung
die
im Wald.
Die ich als 13-Jähriger total amüsant fand.
Ich auch.
Bin ich aber auch
keine Frau. So. Ja, eben. Ihr seid keine Frauen und ihr wart damals eben
auch. Aber das meine ich zum Beispiel, wir haben ja gehört, der Dia ist ja ein Fan der Baumszene, der Vergewaltigungsszene.
Ja, ja.
Absolut,
Und für mich wirkte es damals schon eher so, guck mal, der Baum. Das war für mich so,
Ihr wart damals pubertäre, blöde Teenies. Das ist doch noch ganz
aber selbst heute...
Lieber Hörer, an dieser Stelle entschuldige ich mich für das Entgleiten der Situation, die Sie gerade miterleben mussten. Nun machen wir weiter mit einer kleinen Werbung unseres Sponsors und dann geht es schon weiter mit dem Programm. Dankeschön.
That's right. Shop smart. Shop S-Mart. You got that?
Ja, aber Victor, es liegt einfach vielleicht auch daran, dass du generell keine
Ahnung hast. Ach ja,
das ist mir schon aufgefallen, den letzten Podcast.
Also ich halte den Film zugute, also ich finde ihn von der Machart, für das, was zur Verfügung stand und gerade von der Kameraarbeit, finde ich, ist es ein genialer Film. Er ist kreativ gemacht, er hat schöne Bilder, aber vielleicht ist es einfach die Story, die mich nicht so packt. Also es ist so, ist nicht meins.
Die Story ist ja auch wirklich, nicht großartig. Es ist im Endeffekt es ist ein Teenie-Horrorfilm. Nur eben mit dem...
Ja, ein Oscar hätte er nie dafür gekriegt.
Vielleicht ist mein Anspruch an Splatter und Horror auch ein bisschen hat sich verändert über die Jahre. Das kann natürlich sein. Vielleicht sehe ich ihn deswegen nicht so toll. Also ich weiß, dass ich mit 15 habe ich den noch deutlich positiver gesehen als heute. Da habe ich zwar auch gesagt, ich habe schon viel mehr Sachen gesehen, die mich mehr beeindruckt haben, aber da hatte ich noch Spaß bei dem Film. Wenn ich ihn jetzt gucke, fühle ich mich unterhalten, aber diese Begeisterung kommt bei mir einfach nicht auf.
Du musst ihn mal unter einem anderen Aspekt gucken. Guck ihn mal unter dem Aspekt, dass Sam Raimi eigentlich tatsächlich auch beim ersten Teil schon eine Horrorkomödie geplant hatte. Ist tatsächlich so. Also Raimi wollte das lustig gestalten.
Ja, natürlich.
Wenn du, das kommt natürlich. Aber nicht so rüber. Also es kommt schon rüber, wenn du genau darauf achtest. So, aber es ist ihm erst beim zweiten wirklich geglückt, deswegen hat er beim zweiten ja im Endeffekt alles auch nochmal neu erzählt.
Also ich muss sagen, ich habe damals im Kino mich köstlich amüsiert.
Ja, du bist auch ein kranker Kerl, ich meine, ne?
Ja, natürlich so, bin ich.
Ich meine, er spielt ja auch bewusst mit diesen Dingen, die zu einer Horrorkomödie gehören. Ich meine, du findest das Necronomicon, was solltest du nicht tun? Du solltest nicht darin lesen, weißt du? Das ist schon was.
Das tun sie auch nicht, sie lassen das Tonband an.
Ja, gut,
aber ja, das sie haben ja auch alle Klischees drin. Also ich meine, den unheimlichen Keller, lass mich mal alleine da runtergehen und nachgucken.
Genau.
Ich verlasse jetzt mal die Hütte, einfach so, weil ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen durch den Wald rennen. Ja, das sind alles ein bisschen seltsame Sachen.
Aber es kommt eben für das Otto-Normalpublikum, kommt der Film nicht lustig rüber. Für mich sicherlich schon, ich erkenne das. Aber im Grunde ist der Film grandios in die Hose gegangen. Für das, was Sam Raimi vorhatte.
Richtig.
Ne? Das ist für Normalpublikum, wenn ich den jetzt irgendwie jemanden zeige, der sein Leben noch keinen Horrorfilm gesehen hat, dann ist der immer noch verstört bei diesem Film.
Also ich habe ihn damals beim ersten Gucken schon als eine Art Satire gesehen auf alle Klischees, die man so kannte, weil ich kannte natürlich ein paar Friday-Filme, ich kannte so Sachen, die von Fulci, von Romero, von Argento kamen und eigentlich ist das ja eine Persiflage auf all so eine Klischees.
Ja, klar,
das ist richtig. Natürlich schön. Aber es funktioniert halt nicht beim Großteil des Publikums und das ist das Problem. Wenn du keine Ahnung vom Genre hast, erkennst du diese Sachen nicht.
Ja, aber wenn du keine Ahnung...
Aber das ist bei vielen Fanfilmen so. Verstehst du? Es ist halt ein Fanfilm. Es ist ein Film von einem Fan gemacht.
Das sind ja auch keine Schauspieler, die da mitspielen. Ich meine, gut, Bruce Campbell wurde dann ein Schauspieler quasi. So nachdem er eben bei dem Film und bei dem Vorgänger-Amateurfilm Within the Woods, der das gleiche war im Endeffekt, nur ganz ohne Geld, der wurde ja erst zum Schauspieler. Und Bruce Campbell, wenn du dir den ersten Tanz der Teufel anguckst, dann ist Ash in der ersten Hälfte des Films auch ein gelangweilter, in der Ecke stehender Typ, der nichts macht. Der macht ja auch nichts.
Ja.
Der steht blöd da.
Ja, so. Ist halt ein Teenie.
Besser denn endlich nachher anfängt, seine Freundin zu zerhacken.
Ja, ich sag mal, die Figur des Ash hat sich ja erst im zweiten Teil richtig entwickelt.
Ja, richtig.
Ne? Also vorher war es so eine Art Vorstellung, das ist Ash. So, da war ja auch noch gar nicht klar, ob es eine Fortsetzung gibt.
Nein, das war ja nie angedacht.
Ja.
Und es war ja auch nie so, dass er da mit One-Liners rangekommen ist. Ne? Da war kein Groovy drin.
Das kam erst später.
Also,
eben. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist natürlich grandios. Und ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ich werde jetzt ja am 1.9. dann mich sofort auf Amazon einloggen, weil ich mich wie ein kleines Kind auf Ash vs. Evil Dead freue. Und ich freue mich auch, dass...
Du kannst dich auch gut drauf freuen. Also es ist wirklich genau so toll, wie man sich das vorstellt. Hat zwar ein paar Computereffekte und die Mitte der Season ist halt, wie bei jeder Serie, die Mitte der Season sind 2-3 Episoden, wo du sagst, naja gut, komm. Man merkt, es ist Füllermaterial.
Aber ist egal, es hat Bruce Campbell, der blöde Sprüche bringt, oder?
Eben, und es hat erzählt seine Geschichte schön konsequent, ist am Ende gut aufgelöst, also doch, ist toll. Und ein bisschen
ich find's
Gore.
Ja schon, ich finde es ja schon sehr mutig, aus so einer eigentlich recht dünnen Geschichte eine Serie zu machen.
Das liegt aber rein an Ash, also rein an Bruce Campbell, deswegen funktioniert es. Ja. Deswegen hat Armee der Finsternis so hervorragend funktioniert für mich. Für mich immer auch das Highlight der Serie, da werden jetzt viele Splatter-Fans natürlich, was?
Ja, muss ich auch sagen.
Ne, ich finde, den habe ich damals zweimal im Kino gesehen, da war ich gerade 16, als der neu war. Und ich habe den so gefeiert, ich feiere den immer noch, weil das ist ein reiner Sprüche-Klopfer-Schwachsinn. Ich finde auch hier, My Name is Bruce ist grandios.
Ne? Natürlich. Aber das sind beides Filme, die wirklich, wie du schon sagst, Sprücheklopferfilme sind, mehr so verwurzelt im Action-Kino der 80er Jahre.
Ja, als das macht Horrorfilm. Aber nichts. Es hat ja, ne? Es hat das ja eben also die Dämonen mit drin.
Ash ist eben mehr der Arnold Schwarzenegger.
Ja, er ist ein wandelndes Comic Relief. Und das macht aber unfassbar Spaß.
Ja, klar.
Und deswegen finde ich auch den Armee der Finsternis, das sind ja, wie gesagt, ich kann nicht verstehen, warum Horrorfans da rumjammern. Das war eine konsequente Weiterentwicklung. Ich mag den Film. Ich mag sogar das europäische Ende, weil ich es nur auch zweimal im Kino gesehen habe. Eigentlich lieber als das Zukunftsende.
Also du magst das Happy End. Ja.
Ich finde das Happy End nicht, weil es happy ist, sondern weil ich diese Supermarktnummer so unfassbar cool finde, wie er mit seiner zweischüssigen Schrotflinte, ich weiß nicht, wie viel 100 Schüsse er auf diesen Dämon abgibt. das macht mir viel mehr Spaß, als zu sehen, dass er mit weißem Bart in der Zukunft aufwacht.
Ja, ich muss sagen, also...
Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, die europäische
Fassung. Ja, stimmt, das ist nicht die europäische Fassung. Ja.
Ne, weil die europäische Fassung, die haben wir damals bei der Europapremiere in Brüssel gesehen und da war nämlich das
andere. Eher nur wieder in Brüssel, weißt du?
Klugscheiße.
Im Kino.
Also, ja, aber ich muss auch ganz klar sagen, also ich finde Army of Darkness ist für mich der beste Teil der Reihe, weil er auch als eigenständiger Film funktioniert. Du musst die Vorgänger nicht kennen, um diesen Film zu verstehen.
Das musst du bei keinen, beim zweiten auch nicht.
Ja, aber du kannst hingehen und einfach... 100 Minuten lang Spaß haben, weil der Film in sich funktioniert. Es ist ja mehr ein Fantasy-Film. Also er haut mehr in die Fantasy-Kerbe und hat weniger dieses Horror-Dämonen-Thema drin, obwohl natürlich viele Dämonen vorkommen. Ja. Aber er ist einfach lustig, er macht Spaß und ich gucke ihn gerne. Und ich bin aber Fan des Nicht-Happy-Ends, weil das eigentlich, das wünsche ich mir bei so einem Film. Weißt du, es kann ja nicht immer alles gut gehen. Ja.
Und das entspricht auch mehr dem Charakter von
Ash. Ja, sicherlich, aber ich bin gespannt, wie sie es. Sie wollen ja in der zweiten Season das auch aufgreifen. Ne, ich bin gespannt, wie sie das machen werden. Jetzt mal, um auf den Punkt zu kommen, was ist denn euer Tipp für die nächste Entschlagnahmung?
Tolles Wort. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort jemals hören würde.
Entschlagnahmung.
Entschlagnahmung.
Klingt nach Entschlackung
irgendwie. Ja, die Liste wird ja auch entschlackt.
Ich weiß ja auch noch gar nicht, was auf der Beschlagnahmungsliste überhaupt noch drauf ist. Ist zum Beispiel der unbezahlbare Superschank noch da drauf? Ja, das ist gut. Das ist wichtig, dass
klar. Da drauf bleibt.
Furchtbarer Film.
Also ich sag mal, Halloween 2 ist so mein Kandidat für und das Böse. Halloween 2 und das Böse. Das Böse war ja nun bald der großartige Fünfte kommen wird.
Phantasm wird von der Liste runterfliegen, schon alleine deshalb, weil J.J. Abrams hinter dem fünften, also hinter dem neuen Teil steht und im Moment in den USA den ersten in einer 4K Remastered wieder ins Kino bringt.
Also Braindead ist auch so ein Fall, wo ich sage, Braindead muss auf jeden Fall runter und wird sicherlich auch in der nächsten Zeit runter und der kriegt ganz sicher eine 16er Freigabe.
Glaube ich nicht. Also dafür sind die 10 zu derb.
Eben, wobei ich bei Braindead, das hätte schon vor 10 Jahren erfolgen müssen, als Peter Jackson groß war. Jetzt ist Peter Jackson auch kein Name mehr. Ich glaube nicht, dass sie sich an den Film jetzt nochmal ranwagen, weil sie würden gar nicht.
Und ich denke auch, dass er tatsächlich eine 16er kriegt, weil das ist im Endeffekt Monty Python.
Ich habe aber auch noch zwei Tipps, die ich mir wünschen würde, dass sie endlich von Liste B runterkommen.
Na?
Das ist einmal Dawn of the Dead, der gehört einfach mal freigegeben.
Ja, definitiv, definitiv.
Weil den kannst du heute locker mit einer 18 durchkriegen, ob nicht sogar mit einer 16.
Eher mit einer 16. Weil der ist nicht so hart wie manche Walking Dead-Folgen.
Ja, und ich finde, es ist wichtig, weil das ist ein Film, den sollte jeder in seiner Sammlung stehen haben.
Richtig.
So, und genauso, also den schließe ich jetzt mal mit ein, finde ich, dass Day mit einer 18er durchkommt.
Ich wusste, dass du den als nächsten nennen würdest. Natürlich würde der mit einer 18er durchkommen, wie gesagt, diese Splatter-Szenen hast du alle in Walking Dead gehabt. Gesichter wegreißen, Eingeweide fressen. Ja. Das gab es da alles und das ist alles in Deutschland unzensiert durch die FSK gewandert. Vielleicht können wir ja ein paar Hörer mal dazu aufrufen, uns mal eure Tipps zu geben. Was meint ihr, was wird demnächst purzeln? Was wären eure Wünsche? Und generell, habt ihr irgendwelche Themenvorschläge für irgendwelche aktuellen Sachen, die wir auch gerne mal einbauen können?
Also, was habt ihr für Vorschläge, finde ich gut. Also, mein Vorschlag ist übrigens ganz klar, hebt dieses scheiß Filmverbot endlich auf, weil das ist absoluter Blödsinn.
Ja, ich muss dazu auch sagen, es ist ja so, warum denkt Deutschland nicht drüber nach, dass sowas die Wirtschaft ankurbelt? Weil wir importieren, was tun wir denn damit? Wir unterstützen nicht die deutsche Filmwirtschaft, die Filme auf den Markt schmeißt. Wir bringen quasi Label hier in Deutschland um ihr Geld, weil die es nicht dürfen, obwohl sie gerne möchten. Mhm. Und das finde ich einfach falsch. Mhm. Wenn alle Filme uncut erscheinen, vielleicht nicht alle, man kann gerne ganz extreme Sachen noch auf den Index schmeißen, die sowieso kein Mensch guckt. Ich sag mal Black Lava oder so. Weil das interessiert ja keine Sau oder so Sachen wie die Guinea-Pig-Reihe, die braucht kein Mensch. Die kann man von mir aus bis zum St. Nimmerlandstag auf den Index schmeißen. Aber Filme, die irgendwo einen Wert haben, wie in Evil Dead.
Ja gut, man kann die auf den Index schmeißen, aber nicht verbieten.
Nee, klar.
Verstehst du?
Klar.
Also von dem Filmverbot müssen wir mal langsam runter. Also das ist das Problem. Weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir leben in einer Zeit, wo Verbote von Medien eigentlich ein Witz
sind. Wir regen uns über Zensur im Ausland auf, wenn Zeitungen zensiert werden, wenn irgendwas nicht. Und die Kunstform Film wird bei uns rigoros beschlagnahmt. Und das geht nicht. Das ist eine Doppelmoral, finde ich.
Aber man sieht ja eben, wie gesagt, auch, dass diese Liste immer kleiner wird jeden Monat. Und also die Entwicklung ist durchaus positiv und ich bin gespannt, was die nächsten 10 Jahre bringen.
Ja, ich würde sagen, da ist doch eigentlich mal ein Schlusswort. Wir wollten ja auch jetzt nicht so lange machen. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Podcast. Ich hoffe, dass jetzt mal ein paar Leute nochmal reingehört haben. Unsere aktuelle Episode, die Episode 14, ist auch noch gerade ganz, ganz frisch auf dem Server und dank Urlaubszeit im Moment nicht so sehr verbreitet. Also jetzt noch zugreifen.
Ich meine, wir will nicht unbedingt was von Remakes, Chiller und dem Werwolf und dem Eimer hören.
Ja, vor allen Dingen
der Eimer ist sehr wichtig. Ist der Seller für diesen Podcast.
Wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden. Ja. Anklicken.
Eben, genau. Ja, das war's. Ja. Ich sag mal tschüss.
Schockieren tut es heute auch keine Frau mehr. Welche Frau möchte dich einen Flock zwischen die Beine? Jetzt kriegen wir Leserpost.
Ja,
this is my boomstick!